ARD Sounds.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Herzlich willkommen zu eurem täglichen ESC-Update direkt aus Toronto, hier vom Eurovision Song Contest 2028. Auch heute sprechen wir mit euch über die 43 Teilnehmerländer des ESC und natürlich über ihre Chancen. Und selbstverständlich hat auch Thomas Mohr heute schon seinen Ahornsirup-Toast gegessen. Good morning, Thomas!
Ja, oder ich sage besser mal Bonjour. Wir haben ja schon erzählt, ich feiere hier Jubiläum, 30 ESCs, über die ich berichte. Und dieser hier ist 500 Kilometer von Montreal entfernt, also der erste, bei dem ich in dem Land auch Französisch reden könnte.
C'est super. Ja, da sieht man mal, wie lange Frankreich den ESC nicht mehr gewonnen hat. Das ist ja krass. Ihr merkt es, so oder so ähnlich könnte unser Podcast hier bald beginnen, denn Kanada macht nächstes Jahr beim ESC mit. Eine von ehrlicherweise vielen interessanten ESC-Meldungen des vergangenen Monats, auf die wir heute mal ganz genau eingehen, und zwar am 1. August 2026. Wir sind wieder im Hier und Jetzt. Übrigens für mich ein besonderes Datum. Heute vor 9 Jahren habe ich beim NDR angefangen. Und ich bin immer noch da.
Ja, so. 9 Jahre, meine Güte.
Es ist alles ein Wahnsinn, und wir haben uns jetzt schon 5 Wochen nicht mehr gehört hier bei ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Wir melden uns wieder zurück. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Ganz herzliche Grüße. Es ist viel los gewesen in diesen 5 Wochen. Wir haben spannende Themen, positive Themen, auch traurige Themen. Ja, das Leben ist wie ein ESC-Finale. Alles ist irgendwie dabei. Bevor wir aber richtig damit anfangen, Thomas, hast du denn in den letzten 5 Wochen irgendwas mit ESC-Bezug erlebt?
Allerhand.
Ich auch. Allerhand. Ich bin gespannt.
Den ersten Punkt müsstest du eigentlich auch haben. Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja.
Vor dem Endspiel Spanien gegen Argentinien trat Robbie Williams auf und Nicole Scherzinger. Und dann fragte ich mich, wer ist denn die dritte Frau denn da auf der Bühne? Das war Laura Pausini. Sie moderierte den ESC 2022 in Turin. Das ist dir auch aufgefallen dann. Ne?
Ich habe es nicht gesehen, ehrlicherweise. Diese Eröffnung da vor dem Finale. Aber ich habe gelesen, dass sie es ist, und dachte mir, wow, diese Frau, die ich wirklich einfach nicht kannte bis 2022, die scheint doch berühmt zu sein.
Ja. Also sie scheint, ja, die Macher wollten ja offenbar dann auch ein bisschen Europa repräsentieren, auch mit Robbie Williams und so. Sie scheint, ja, die Stimme Italiens zu sein. Hat mich auch überrascht. So, dann war ich noch bei ein paar Events diesen Sommer, bei den Gay Games, ja. Das ist ein Sportfest für LGBT-Menschen. 4.500 Athleten aus der ganzen Welt waren mal diesem Sportfest in Valencia.
Da bist du ja ohnehin des Öfteren mal.
Genau, und da bin ich zur Eröffnung gegangen, und da ist Soraya aufgetreten. Soraya, Live-Performance bei diesem Event. Sie war beim ESC 2009 in Moskau dabei, ist damals nur 24. geworden, aber La Noche es para mí kennt halt eigentlich jeder gut informierte ESC-Fan. Und bei der Abschlussfeier, das habe ich eigentlich nicht gesehen, ist Nebulosa aufgetreten mit Sora. Also richtig schön in das Personal vom ESC gegriffen, um diese Shows zu gestalten. Und dann war ich noch beim Madrid Pride. Das war in einer ähnlichen Zeit. Da bin ich von Valencia aus mit dem Zug hingefahren, war bei einer Party. Da wurde auch ganz viel ESC-Musik gespielt. La La Love, Euphoria, Eufuego. Und bei der Parade, sehr interessant, hatte der öffentlich-rechtliche Sender RTVE einen Wagen. Finde ich interessant, weil wir hier im NDR auch immer diskutieren. Und ehrlich gesagt fordere ich das schon seit 15 bis 20 Jahren im NDR, dass wir auch mal im Wagen über den CSD fahren.
Der CSD Hamburg übrigens heute gewesen.
Ich habe immer eine Abfuhr bekommen, und der Intendant, auch der Neue, hat immer argumentiert, wir Journalisten sind dafür da zu berichten und dürfen uns nicht gemein mit einer Sache machen. Das wird in Deutschland teilweise anders interpretiert, der WDR ist ja auch bei den CSDs in Köln dabei. In Spanien wird das auch anders interpretiert. Und es gab nicht nur einen Wagen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, sondern es gab auch einen eigenen Wagen vom Benidorm-Fest.
Ach was.
Und da waren ganz viele Künstler drauf, von Blas Cantó bis Sergio Jaén, die da an mir vorbeifuhren. Da wurde dann gerade gespielt Europe is Living a Celebration,
oh Gott,
ja, von Rosa López 2002. Der Song, auch der wird eigentlich in Spanien auch nicht mehr gespielt. Also da war ich auch ganz glücklich, den mal zu hören. Und ja, fand es toll, dass, das ist ja jetzt nicht mehr ESC in Spanien, aber das, ja, ich denke mal, diese Ursuppe, ja, eben da auch repräsentiert wird in dieser riesengroßen Parade, im größten Pride, den es in Europa gibt.
Okay, das war schon ziemlich viel, deswegen werde ich jetzt meine Erlebnisse kurz zusammenfassen. Auch ich hatte einiges mit ESC-Bezug dabei. Ich war ja beim Eurovision Weekend. Ich hatte das letztes Mal kurz angerissen. Das fand in München statt, Mitte Juli. Und da gab es eine Gala, in der quasi die europäischen Fanclubs, ich glaube es waren 14 an der Zahl, quasi sich selber so ein paar Acts zusammenstellen aus Fanclub-Mitgliedern und die stehen dann auf einer Bühne und singen ESC-Songs nach. Das ist mal mehr, mal weniger professionell, mal mehr, mal weniger unterhaltsam, aber am Ende gibt es ein Jury-Voting und ein Publikums-Voting und man hat einen Sieger und das möchte ich einmal kurz verkünden, denn ich finde, dieser Sieger war auch zu Recht. Es war nämlich eine Gruppe aus Polen, die gewonnen hat und die nannten sich United by Gyros, was schon mal sehr schön war und die haben den griechischen ESC-Klassiker Alcohol is Free also wirklich performt, nicht nur gesungen, sondern auch performt und deswegen wird Polen wahrscheinlich dann nächstes Jahr dieses Eurovision Weekend irgendwo ausrichten. Das war sehr interessant, das war auch sehr gut gemacht in München und gut organisiert vom OGAE. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, ich war wie viele in Deutschland wahrscheinlich im vergangenen Monat tatsächlich bei einem Konzert von Helene Fischer. Mhm. Und wir wissen ja, beziehungsweise man kann es wissen, es war schon mal irgendwie Thema in der ESC-Fanpresse, aber eine Background-Sängerin von Helene Fischer ist nach wie vor Laurita, die damals eben als Teil der Sisters für Deutschland beim ESC angetreten ist. Wir haben natürlich auch ganz laut Sister gerufen im Publikum, es hat komischerweise niemand gehört oder mitgemacht. aber das war schön, sie wiederzusehen und zu sehen, dass sie eben jetzt auch ja 7 Jahre später einfach dick im Geschäft ist.
Mhm. Ja, schön.
So, dann kommen wir jetzt endlich mal zu unseren Themen. Es gibt ja nicht nur ein neues Teilnehmerland mit Kanada, es gibt auch Neues aus Deutschland, was die ESC-Teilnahme angeht und ihr könnt es euch denken, natürlich nehmen wir heute auch Abschied von Bonnie Tyler, die im letzten Monat gestorben ist und die vor 13 Jahren beim ESC angetreten ist. Und dann mussten wir ja im letzten Monat auch etwas lernen, nämlich dass das Leben manchmal auch voller Enttäuschungen steckt. Wir haben ja diese Podcast-Folge hier tatsächlich eine Woche verschoben, damit wir noch mit euch über die neue ESC-Gastgeberstadt sprechen können, die ja, ich zitiere, Ende Juli veröffentlicht werden sollte. Ich gucke kurz auf die Uhr, dass es nicht passiert. Es ist nicht mehr Juli. Dass der ESC am 15. Mai in Sofia stattfinden wird, ist immer noch nicht offiziell. Wir können also weiterhin nur darüber spekulieren und raten, was da jetzt passiert ist. Ja, schade. Ich frage mich ja immer, was verzögert das noch? Also ich kann mir kaum vorstellen, bei den zwei Städten, die wir jetzt noch haben, Sofia und Burgas, das liegt am Schwarzen Meer, dass da die Entscheidung noch nicht getroffen ist.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich bin ein großer Fan von Zeitstrahlen und die auch eingehalten werden. Ja, deswegen man will ja nicht immer schimpfen, hat meine Mutter gesagt. Also man möchte ja wirklich nicht immer schimpfen, aber wäre schon schön gewesen, wenn sie sich auch an unseren Zeitplan gerichtet hätten. Also wir können jetzt nichts Essentielles drüber sagen. Wir glauben immer noch, dass es Sofia wird, weil Burgas logistisch ja wirklich eine sehr große Herausforderung stellen würde. Aber das ist auch wie vor einem Monat oder zwei oder drei reine Spekulation.
Nette hat sich ja mal wieder zu Wort gemeldet, hat gesagt, der ESC findet in Burgas statt. Das macht sie ja mittlerweile auch nur noch als Gag und sagt dann irgendwie die Stadt, die es nicht wird. Wäre eigentlich lustig, wenn sie mal richtig wäre, weil dann ist zumindest das Meme vorbei. Aber naja. Das wissen wir also immer noch nicht so richtig. Da können wir leider erst, ich sag mal hoffentlich, in unserer nächsten Folge am 29. August drüber sprechen. Jetzt wollte ich eigentlich einen Song aus Bulgarien spielen und dann zum nächsten Thema überleiten. Aber ganz ehrlich, du hast mich mit deiner Erzählung aus Spanien so inspiriert, dass ich jetzt viel mehr Lust habe auf Soraya und La Noche es para mí. Und deswegen spielen wir das jetzt und hören uns gleich wieder. We'll be right back.
noche eres tú. Ya no hay tabús, quiero clavarte en mi cruz.
Und jetzt, Thomas, habe ich hier einen Jingle für dich, den wir, glaube ich, in ESC Update so früh im Jahr schon lange nicht mehr gespielt haben.
ESC Update. News aus Deutschland.
Also so früh in der Saison natürlich. Es gibt Neues aus Deutschland. Und zwar die große Meldung, dass man sich jetzt für den ESC bewerben kann, die besprechen wir hier gleich. Erstmal habe ich noch eine Zahl, die ich in den Raum werfen möchte, denn die habe ich extra mal beim SWR angefragt. Das ist die Teilnahmegebühr, die Deutschland an die EBU bezahlt hat. Jedes Land muss ja eine Teilnahmegebühr bezahlen, um mitzumachen. Die richtet sich nach Größe, nach Programm, das abgerufen wird bei der EBU, also Größe des Senders, auch Menge der Leute, die zuschauen. Diese Gebühr hat in diesem Jahr 507.389 Euro betragen. Das ist ein bisschen mehr als in den Vorjahren, also es ist gut 50.000 Euro mehr als 2025. Aber auch das muss man ja immer wieder sagen, der ESC liefert ja ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also rund 8,5 Stunden Show, einfach auf einem Niveau, das weder das deutsche Fernsehen noch die internationalen Sender alleine produzieren können. Zu einem wirklich guten Minutenpreis, der ja auch weit unter zum Beispiel Nachrichten oder Filmen liegt. Also das nur kurz mal am Rande. Denn es wird ja immer wieder gerne gesagt, wie teuer ist der ESC und kann man sich das nicht sparen und so weiter. Ihr kennt das alles. Der Minutenpreis von ESC Update übrigens, na, lassen wir das mal sein.
Günstig.
Thomas, der ESC 2027 steht schon vor der Tür ganz offensichtlich, denn man kann sich jetzt dafür bewerben, wenn man für Deutschland antreten möchte. Ja, es gibt ein Aber. Allerdings sind theoretisch die Bewerbungen jetzt für jeden offen. Das sind sie schon seit dem 15. Juli und das sind sie noch bis zum 21. September um 12 Uhr mittags. Also eine ziemlich lange Zeit. Auch Songwriting-Camps soll es übrigens wieder geben, das wissen wir auch schon. Thomas, warum sollte man sich dafür bewerben, für Deutschland beim ESC anzutreten? Ja, das ist eine rhetorische Frage, aber bitte.
Ja, um sich einen Traum zu erfüllen. Da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich in den 70er Jahren immer ESC geguckt habe, war es mein allergrößter Traum, nicht darüber zu quatschen, wie wir beide das machen, sondern da auf der Bühne zu stehen, zu singen und natürlich zu gewinnen. Ja, also wie Nicole damals, ja, die war auch fast mein Alter. Und diesen Traum, den habe ich noch weitergeführt. Und als ich hier noch bei NDR 2 war, ich kann mich noch erinnern, dass ich auch immer mit meinem Kollegen Andreas Altenburg darüber philosophiert habe, dass ich da hinfahre. Und wir hatten auch schon einen Act für mich. Tommy and the Rainbow Kids. Ja, also wir wollten irgendwas, ja, Weltumarmendes da auf die Bühne bringen. Es fehlt an vielen Sachen bei mir. Da müssen wir gar nicht erst anfangen, meine Defizite aufzuzählen. Aber ja, dieser Traum wird niemals sterben.
Ich möchte sagen, das, was wir jetzt machen, ist doch aber schon sehr nah dran an Tommy and the Rainbow Kids.
Nee, also wirklich im Ernst, es ist ja diese Geschichte, dass Acts Angst haben, sich ihren Ruf und ihre Karriere zu verderben durch ein schlechtes Abschneiden beim Eurovision Song Contest. Aber immer wenn es so war, also und ein schlechtes Abschneiden war, sind diese Leute immer gut davon gekommen. Also auch selbst wenn sie, ja, Malik Harris ist überall auf allen Bühnen, auch in diesem Sommer zu sehen gewesen. Also auch mit einem ganz schlechten Abschneiden schadet es nicht. Und mit einem guten Abschneiden, wow, das ist natürlich ein wahnsinniger Karrierebeschleuniger. Also allein schon, also national, also Michael Schulte wäre nicht so groß, heute wäre er damals in Portugal nicht Vierter geworden. Und ganz zu schweigen von Gewinnern, ja. Also da hat man ja wirklich eine Weltbühne. Man muss ja nur sehen, wie Dara das nutzt und tatsächlich europaweit auf Platz 1 ist mit einer, ja, hochpolierten Hochglanzgeschichte, die sie da auf die Bühne gebracht hat. Da gibt's nichts zu verlieren. Also man kriegt Reichweite und es sind eben in einem Sujet im Fernsehen, das noch funktioniert. Ja, Live-Events funktionieren im Fernsehen ja sehr gut und ziehen auch junge Leute vor dem Fernseher. Da kann man nicht verlieren. Und darüber hinaus ist beim ESC teilzunehmen eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Alle, die da
für Lorraine.
ja, das erste Mal ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ja, und ich denke mal nicht, dass wir einen Rückkehrer haben werden bei der Vorentscheidung. Und letztlich ist es auch eine nationale Aufgabe. Also das Land zu repräsentieren, das ist für einen Künstler ja auch mal toll. Ja, also sein eigenes Land da zu repräsentieren. Man ist dann tatsächlich ein Showbotschafter von dem eigenen Land. Ich finde es alles attraktiv.
Das war ein echt gutes Plädoyer. Also ich wäre jetzt angezündet als Künstler, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen durch diese Ankündigung des SWR ja jetzt auch schon eine Menge. Also zum Beispiel auch, dass es wieder einen TV-Vorentscheid namens das deutsche Finale geben wird. Viele haben ja über Jahre kritisiert, auch zu Recht kritisiert, dass erst NDR und dann SWR immer zu spät dran waren mit den Vorbereitungen für den ESC. Das können wir echt nicht sagen dieses Jahr.
Nee. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Plus. Ganz nebenbei, es kann immer noch knapp werden, ja, also wenn man die Zeit dann auf dem Weg vertrödelt. Aber der Prozess ist vor dem Sommer gestartet, sehr gut.
Der SWR hat sich in vielen Punkten lernfähig gezeigt. Nicht in allen, aber in vielen. Man hat auch die Namen eines Musikteams veröffentlicht. 5 Leute sind das, die darüber entscheiden, wer in den Vorentscheid kommt. Dabei sind zum Beispiel Pele Loriano, der hat über Jahre bei der Schweiz beim ESC mitgearbeitet. Er hat auch immer ein Schweizer Songwriting-Camp geleitet. Das macht er jetzt nicht mehr. Und schließt sich Deutschland an. Und das ist wohl der prominenteste Name im Feld und der, bei dem man am meisten hoffen kann.
Auf jeden Fall. Also ich hatte hier im Podcast in der Nacht vom Finale ja sowas gefordert wie einen musikalischen Leiter. Ja, und und ich glaube, Pele Loriano kann sowas sein. Er klingt von seiner Vita, als könnte er diese Rolle übernehmen. Er war ja an den Siegen von Nemo und JJ beteiligt. Das sind ausgesprochen gute Referenzen. Beide, JJ und Nemo, haben ja ganz besondere Fähigkeiten. Also ich habe gelesen in der Schweizerischen Zeitung, Deutschland hat eine Geheimwaffe abgeworben. Mhm. Also wir haben, ja, und er selbst wird zitiert mit, am wichtigsten ist, dass Song und Künstler gemeinsam ein Match sind. Das ist also authentisch. Ist. Das Publikum würde spüren, wenn etwas aufgedrückt wird. Und das ist wirklich ihm und seinem Team tatsächlich gelungen, weil JJ und Nemo, beide haben ein unfassbares Talent. Und wenn die jetzt in ein Korsett gezwungen worden wären, wo sie nicht mehr authentisch agieren können, dann hätte das zu sehr nach Reißbrett geklungen. Und das war wirklich nicht so. Also da gute Talente mit einem wirklich herausragenden Song, wo sie ihr Talente zeigen können, zu komponieren, zusammenzubringen. Das ist schon eine Leistung. Und wenn er das kann, ist es ein großer Gewinn.
Wobei man natürlich Nemo und JJ auch beide im Großen und Ganzen mit so Pop-Opera erfolgreich waren. Also da müssen wir natürlich auch dann gucken, ob wir vielleicht noch ein anderes Genre zum ESC kriegen. Bei Frankreich hat das ja dieses Jahr schon nicht mehr funktioniert. Mhm. 4 andere sind auch noch dabei in diesem Team. Lilly Behling, die hat mit dem Pele zusammengearbeitet und ist Managerin von JJ. Jules Kallenbacher ist Producer und Songwriter, hat mit Helene Fischer oder Mark Forster schon zu tun gehabt. Florian Müller und Selina Spanier, die arbeiten auch im Bereich Künstlerakquise Management, sollen übrigens auch explizit Indie-Künstler ranholen. In dem Bewerbungsaufruf heißt es auch: Jede musikalische Vision aus dem Spektrum der populären Musik ist willkommen. Heißt es, wir bekommen einen musikalisch vielfältigen Vorentscheid?
Ja, das ist offenbar ein Learning vom SWR. Im vergangenen Jahr war ja noch viel von Marktforschung und Expertenauslese die Rede. Und mit Marktforschung bekommt man nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das war, glaube ich, kein guter Plan. Der gemeinsame Nenner ist für den ESC meist zu glatt gespült und stromlinienförmig. Ecken und Kanten sind gut und nach JJ und Nemo kann man auch sagen, ist es ein Trend, auch künstlerisch was zu sagen. Ja, und da habe ich mir so ein bisschen mal Gedanken gemacht, unabhängig jetzt tatsächlich von der Personale, die du ansprichst, da ging es um so Trends. Ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, so wir hatten die Trends der Popopera, zweimal hintereinander. Jetzt hat Dara mit einem erstklassig inszenierten Mainstream-Popsong gewonnen. Das könnte dann, oft wird dann ja der Gewinner im Jahr darauf kopiert. Ja, es könnte also sein, dass viele sich trauen, Mainstream-Pop zu machen, aber oft gewinnen diese Trends ja nicht dann zweites Mal. Das war mit JJ wohl eine Ausnahme. Deswegen glaube ich, wenn man so ein bisschen spekulieren und pokern will, ja, dann würde ich tatsächlich auf eine Ballade setzen. Es ist wieder Zeit für eine gute Ballade. Mit einer guten Ballade kann man gewinnen, so wie Duncan Lawrence zum Beispiel. Und das macht es so ein Team, so ein Scouting-Team auch viel einfacher, weil das so klar umschrieben ist. Es muss ja nicht so Duncan Lawrence-mäßig sein, es kann schon hipper und moderner sein. Ich würde auf Ballade setzen dieses Jahr. Das ganz nebenbei. Aber die ursprüngliche Frage war, vielfältiger Vorentscheid, ja, da ist gut und ich glaube, die Chancen stehen in diesem Jahr ganz gut dafür.
Ja, ist die Frage, was man will, einen vielfältigen Vorentscheid oder einen guten ESC-Act. Ich glaube ja, das kann sich beißen. Aber man kann ja jetzt zum Beispiel der Ansicht sein, man sollte mal wieder eine Ballade schicken. Ich finde, dafür gibt es auch Argumente. Aber man kann ja keinen TV-Vorentscheid mit 8 Balladen machen. Das heißt, auch wenn es vielleicht sinnvoll wäre, wenn man eine Ballade will, die beste zu wählen, aber das guckt sich wahrscheinlich keiner an. Also das sind immer so meine Befürchtungen, dass das 2 Ziele sind, guter Vorentscheid, guter ESC-Song, die sich so ein bisschen beißen. Aber wir haben jetzt zumindest mal die Hoffnung, klar, es waren in den vergangenen Jahren auch schon immer Musikexperten irgendwie involviert, aber Musikexperten sind nicht unbedingt ESC-Experten. Wir haben die Hoffnung auf jeden Fall, dass es dieses Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr gelingt.
Genau.
Schön. Es kann sich übrigens nicht ganz jeder bewerben. Also man sucht nach etablierten Künstlern und auch nach professionell betreuten Newcomern mit ersten Achtungserfolgen. Auch Songschreiber will man gezielt ansprechen. Man muss bei der Online-Anmeldung zwingend, genauso wie auch letztes Jahr schon, einen Sicherheitscode angeben. Und den bekommt man eben nur mit einem Businesspartner oder mit guten Referenzen. Genaueres dazu und eben auch dieses Formular findet ihr auf eurovision.de. Findest du das eigentlich clever, weil man sich halt jetzt die Hobbysänger, die sich irgendwie für die nächste Céline Dion halten, erstmal so vom Hals hält? Oder schließt es nicht doch ein bisschen viele Leute auch aus?
Ich finde die Entscheidung vollkommen richtig. Und wenn man sich die Top 4 aus Wien anguckt, ja, Dara haben wir gerade schon gesagt, die waren Superstar, als sie ins Rennen gingen. Noam Bettam hat in Israel auch verschiedene Castingshows gewonnen und war auch ein Star. Alexandra Capitanescu hatte 2 Jahre vor dem ESC eine Castingshow gewonnen und dann Plattenvertrag und Tour und so weiter. Also war auch im Stand im Saft von Delta Goodrem für Australien, müssen wir gar nicht reden. Die hat eine Lebenskarriere auf ihren Schultern getragen und hat exzellent performt. Alle 4 waren sehr professionell und diese Selbstsicherheit und auch wie Dara, die hatte ich ja dann insgesamt tatsächlich, ja, glaube ich, so 3 Monate, 4 Monate auf den Auftritt, auch mit Sport und Choreo vorbereitet. Ja, um diese Form von Selbstbewusstsein ausstrahlen zu können, musst du halt ein Profi sein. Und ja, ich weiß, man kann natürlich auch ein Casting-Format machen, um Leute zum ESC zu schicken. Ja, und Lena hat gewonnen. Aber das war ein Lotteriegewinn. Ja, und man kann nicht bei jeder Planung eines ESC davon ausgehen, dass man wieder eine Lotterie gewinnt. Das gewinnt man vielleicht alle 20, 30 Jahre mal. Denn die Versuche, diese Lena zu kopieren, damit sind wir ja auch schon ganz oft gescheitert, weil eben diese jungen Künstler auf der Bühne, die sind da einer Belastung ausgesetzt, unter der sie zerbrechen müssen.
Lena ist ein schönes Stichwort. Es gibt nämlich noch eine neue Personalie, über die wir sprechen können. Thorsten Amarell. Der ist von heute an, ab dem 1. August, Leiter der Abteilung Show and Factual in der SWR Unterhaltung. Und damit fällt die Federführung für den ESC in seinen Aufgabenbereich, erfolgt auf Christian Kleinau. Und Thorsten Amarell, der war beim NDR schon mal Head of Delegation für den ESC von 2010 bis 2015, also auch in den beiden Lena-Jahren. Das war jetzt vor meiner Zeit hier im Sender. Ich habe ihn leider noch nicht kennengelernt, aber ich habe viel Gutes gehört. Und du kennst ihn ja sicher auch, oder? Also ist Thorsten Amarell jetzt der richtige Mann an der richtigen Stelle?
Ja, also er hat das ganze Kompendium von Erfolg und Misserfolg mitgenommen in der kurzen Zeit, ja. Also von Lena bis Elaisa, von Cascada bis Roman Lob. Und für mich, also ich kenne ja nur nicht alle Köpfe in der ARD, aber für mich ist er die beste Personalie, die man da hinsetzen kann. Er hat jede 5 Jahre lang beim NDR einen super Job gemacht, ist dem Thema immer gewogen geblieben. Er ist dann ja vom NDR weggegangen, war beim NDR und beim RBB. Ich war trotzdem irgendwie immer tatsächlich so ein bisschen in Kontakt mit ihm. Also wir haben ein wertschätzendes, freundliches Verhältnis miteinander und auch er war damals ja Head of Delegation und wir wissen ja mittlerweile, dass in diesen Konstruktionen beim NDR die Leute, die Head of Delegations nicht die ganze Macht in der Hand haben. Er hat ja unter Thomas Schreiber gearbeitet, der auch ganz eigene Vorstellungen davon hatte, wie das alles zu bewerten ist. Und jetzt ist er sozusagen in der Thomas Schreiber Position und es ist natürlich toll, dass er diesen Job als Head of Delegation auch schon gemacht hat. Also ich erwarte von ihm jetzt, dass er auch aus der Vergangenheit lernt, ausgewogene und tolle, gute Entscheidungen fällt. Und ich denke mal, konzeptionell ist er soweit nicht von dem entfernt, was wir hier im Podcast gerne als Wünsche und Forderungen formulieren.
Wir haben sehr viel Positives heute, müssen wir auch mal sagen. Wir freuen uns sehr auf die neue ESC-Saison. Müssen über eine Sache noch sprechen, weil das vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Vielleicht an dir auch. In den Teilnahmebedingungen für das deutsche Finale steht, man muss 18 Jahre alt sein. Und in einigen anderen Ländern findet sich diese Passage auch. Und tatsächlich gibt es dazu aus dem November schon Medienberichte, dass das jetzt auch beim ESC so ist. Also offiziell bestätigt ist es nicht, aber es sieht danach aus, dass man ab sofort nicht mehr mit 16 beim ESC antreten kann, sondern erst mit 18. Und auch das halte ich für absolut richtig. Du auch?
Ja, so sehr ich mich immer für Gewinner beim ESC freue, genauso leide ich mit den Acts, die ihre Ziele da nicht erreichen. Psychologisch ist es eine enorme Herausforderung. Und beim ESC haben wir auch über dieses Thema schon mal gesprochen und was für ein Loch viele Künstlerinnen und Künstler nach dem ESC fallen. Gerade in diesem Jahr habe ich viele Reportagen oder auch im Olympiajahr habe ich viele Reportagen auch von Sportlern gesehen, denen es genauso geht, ne? Nach diesem großen Event. So, und wenn die psychologischen Belastungen so groß ist, dann sollte man vielleicht 16-, 17-Jährige davor schützen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich finde es gut, die Belastungen sind so groß, dass zum Beispiel die skandinavischen Länder ihre Kinder nicht zum Junior ESC schicken, um sie davor zu schützen.
Ja, die Deutschen ja jetzt auch nicht mehr und viele andere nicht. Es gibt jetzt also eine Dreijahreslücke, bei der man nicht an ESC-Veranstaltungen teilnehmen kann. Den Junior ESC gibt es von 9 bis 14. 15 bis 17 ist jetzt nichts und ab 18 dann der ESC. Und Junior ESC, wo wir schon dabei sind, auch da haben wir noch eine Meldung. Da treten ja immerhin noch 16 Länder gegeneinander an am 24. Oktober. Deutschland eben nicht. Die Teilnehmerliste für die Show auf Malta ist jetzt aber vollständig. Am interessantesten finde ich allerdings die Startzeit. Denn die Startzeit ist um 21 Uhr. Wie beim ESC. So spät war das, meine ich, in der Geschichte des Junior ESC noch nie. Zuletzt war die Show immer nachmittags, kinderfreundlich, auch wegen des Kika, weil der ja nicht mehr sendet um die Uhrzeit. Also das war tatsächlich auch eine Bedingung, dass Deutschland überhaupt dabei ist. Jetzt haben wir 21 Uhr, beziehungsweise 23 Uhr in Armenien, was ja auch teilnimmt. Was denkst du, wie viele Neunjährige sitzen dann vorm Fernseher? Oder wollen wir jetzt plötzlich eine andere Zielgruppe haben?
Ja, das ist die große Frage, welche Zielgruppe hat diese Sendung? Wenn es Kinder sind, und das finde ich irgendwie logisch, ist 21 Uhr. Ich habe ja nun gar keine Kinder und bin immer sehr lange auf, habe mich bei allen Kollegen hier in der Redaktion nochmal informiert, was macht ihr mit euren neunjährigen Kindern um 21 Uhr am Samstagabend? Niemand von denen setzt das Kind vorm Fernseher. Da fiel mir diese eine Geschichte ein, die, glaube ich, in einem Semifinale beim letzten ESC in Österreich als Vorfilm war, wo Fans den Zauber des ESC beschreiben mussten. Und eine schwedische Frau beschrieb, dass sie als kleines Kind schon immer auch vor den Fernseher gesetzt wurde und die Eltern haben dann eine Matratze hingelegt, damit sie dann auch einschlafen kann, wenn sie dann müde ist. Ja? Also so werden Kinder in Schweden schon auf den Kurs ESC gebracht. Ja? Vielleicht passiert das dann ja auch beim Junior ESC überall in Europa, dass so Matratzenlager vom Fernseher aufgebaut werden. Aber ob die kleinen Mädels und Jungs dann das Voting noch überleben, da bin ich skeptisch.
Die werden geweckt zur Show beginnen. So, du musst das jetzt aber gucken. Setz dich da jetzt hin. Ach, das wird schön, der Junior ESC. Wir freuen uns. Wir haben über Deutschland beim ESC geredet, gleich reden wir noch über Kanada, unser neues festes Teilnehmerland, aber vorher noch ein bisschen Musik aus der Zeit von Thorsten Amarell, Standing Still von Roman Lob.
Guess we knew this was coming on, cause you're already gone in my head. You can tell me that I'm wrong, that you're staying with me instead. When winter's come along and summer's dead and gone, is there anything left here to say? I can put my arms around the emptiness I found and find a way to make you stay. But I'm standing still, I'm standing still as you leave me.
Stillstand gibt es beim ESC nicht. Nach Australien 2015 haben wir erstmals wieder ein ganz neues Teilnehmerland und das heißt Kanada. Sprechen wir darüber mit unserem Reporter Daniel Kähler von Radio Bremen, der vertraglich hier eingeladen werden muss, wenn Länder beim ESC anfangen oder zurückkehren. Hallo Daniel.
Hallo, grüß dich Marcel. Sehr guter Titel, danke. Das mache ich jetzt immer so.
Kanada, nächstes Jahr beim ESC. Was waren deine ersten Gedanken, als du das gehört hast?
Ich weiß, ich hatte gerade Frühdienst und habe dann nochmal geschlafen und bin dann aufgewacht und dann habe ich auf Instagram geguckt, was da passiert ist und es hatten mir, glaube ich, auch schon, wahrscheinlich du auch, das weiß ich gar nicht mehr, 5 Leute das geschickt und ich dachte, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Also es gab dieses Gerücht ja irgendwie schon immer, also ich war erst anti, können wir ja später vielleicht auch noch drüber sprechen, warum. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, was da los war, weil ja sogar der Premierminister persönlich das Ganze irgendwie mitbekannt gegeben hatte, Mark Carney beim Canada Day, und dann haben sich da Leute anscheinend ja wirklich gefreut darüber, als er das gesagt hat. Das klang so.
I'm pleased to announce that Canada will be joining the next Eurovision Song Competition.
Also ich möchte meinen, da gab es sogar ein wenig Applaus zumindest. Mhm. Und dann dachte ich, na,
für die Eurovision Song Competition.
Für den Eurovision Song Competition, wer kennt ihn nicht? Aber es wussten ja alle, was damit gemeint ist. Und dann dachte ich so, ja, wenn die sich wirklich freuen, warum soll man die Freude am ESC nicht auch irgendwie teilen dürfen? Aber das waren wirklich nur so die ersten Gedanken. Dann habe ich mir noch später mehr Gedanken gemacht. Dazu gleich mehr.
Das glaube ich auch, denn wir sehen, da steckt eine Menge drin, aber erstmal vielleicht, warum? Also wie kann das eigentlich sein, dass Kanada jetzt beim ESC dabei ist? Weil seit Jahren erkläre ich ja immer, okay, wer darf teilnehmen, europäische Rundfunkzone von der internationalen Fernmeldung, bla bla bla, wir kennen das alles.
Da oh liegt nein, auch noch, Marcel da liegt spricht auch, wieder über die europäische Rundfunkzone. Ja, ja, genau.
Ja, von irgendwann aus den 20ern und da liegt eben auch Nordafrika drin, deswegen durfte Marokko mal teilnehmen und so weiter, das kennen wir alles.
Ja.
Aber Kanada ist jetzt wirklich nicht in der Nähe dieser Zone. Also wie kommt es?
Weil man bei der EBU anscheinend sehr kreativ darin ist, sich neue Regeln auszudenken, wenn man einfach Dinge durchsetzen möchte. Das ist jetzt meine Vermutung. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so ist, dass man unbedingt Kanada wollte und dann überlegt hat, wie kriegen wir das denn hin? Auf jeden Fall kommt jetzt der Europarat ins Spiel. Beschäftigt man sich ehrlicherweise als Normalbürger eher selten mit. Das ist ja jetzt nicht die EU. Sondern beim Europarat ist ein anderes Gremium. Da geht es um Rechtsstaatlichkeit, da geht es um Menschenrechte. Das finden wir erstmal alles super. Und Kanada hat einen sogenannten Beobachterstatus beim Europarat. Den haben übrigens auch USA, Mexiko, Japan und der Vatikan. Und das heißt, man arbeitet mit dem Europarat zusammen. Man hat die gleichen Vorstellungen zu Themen wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. So, das erstmal so. Und dann hat die EBU gesagt, ja, wer diesen Status hat und wer auch so etwas hat, was die EBU als Public Service Media bezeichnet, also mehr oder weniger öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann darf man auch Mitglied in der EBU werden. Also EBU-Mitglied ist ja nicht nur jetzt was mit ESC zu tun hat, sondern man kann dann auch zum Beispiel den Nachrichtenaustausch der EBU nutzen und weiter noch Zusammenarbeit nutzen mit den europäischen Sendern. Ja, und da ist die ESC-Mitgliedschaft jetzt halt auch dabei, ne?
Genau, also diese EBU-Vollmitgliedschaft, ich würde auch Kanada mal unterstellen, die war zuerst da, dass man die wollte. Also eben ein Programmaustausch, Nachrichten, Sportrechte und so weiter. Das ergibt schon Sinn, Teil der Eurovision zu sein. Aber da gehört dann eben auch das Teilnahmerecht am ESC dabei. Und Kanada ist ja jetzt auch tatsächlich ein Vollmitglied der EBU. Genauso wie fast alle anderen Teilnehmer am ESC, außer Australien. Das wurde ja auch schon, also zumindest diese Vollmitgliedschaft, bestätigt, als es so ein EBU-Treffen gegeben hat in Prag. Das war Ende Juni schon und dass Kanada eben auch beim ESC teilnimmt. Die Nachricht kam dann noch ein paar Tage später. Und ja, ich habe auch Schwierigkeiten damit. Also Kanada als Teilnehmer einfach, weil es den ESC, also den Eurovision Song Contest, verwässert. Es ist, ich finde, es ist so. Ich freue mich natürlich auch über Begeisterung in den Ländern, ist ja klar. Aber ich hätte mich jetzt über Monaco oder so ein bisschen mehr gefreut. Also bin ich da jetzt zu engstirnig, Daniel, oder findest du auch, irgendwie hat es einen Geschmack?
Wir dürfen jetzt über unsere Gefühle sprechen.
Ja, und dafür bist du da.
So, und so geht es mir ehrlicherweise auch. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr Traditionalist, habe ich schon gedacht, dass ich das eben als ureuropäische Popkulturveranstaltung sehe und dass da jetzt quasi ein Land dazukommt, ich glaube, dem viele Europäerinnen und Europäer durchaus auch positiv gewogen sind, so, und auch popkulturelle Referenzen haben. Das ist halt aber einfach was anderes. Mhm. So, da gibt es eben nicht diese, ja, regionale Verbundenheit, nenne ich es jetzt mal, dass man vielleicht auch, ich weiß nicht, auf dem Weg in Urlaub sagt, ach ja, in Schweden, den Song, der gerade im Radio läuft, das war doch der schwedische ESC-Titel. Oder in Italien vielleicht das Gleiche, wenn man durch San Remo fährt und irgendwie sagt, ach, hier ist doch der italienische ESC-Teilnehmer auch aufgetreten. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein Grund. Ich habe dieses leichte Störgefühl auch. Ich gebe zu, ich hatte das bei Australien damals auch. Das ist inzwischen so ein bisschen verschwunden, nachdem ich gesehen habe, letztlich ist Australien auch nur eins von vielen ESC-Teilnehmerländern und irgendwann verschwindet auch so der Zauber daran. Aber trotzdem, ich schließe mich dir an, ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn wir endlich wieder Andorra zum Beispiel beim ESC gesehen hätten, aber da ziert man sich ja noch ein wenig.
Ja, die ganze mediale Aufmerksamkeit wird nächstes Jahr auf dem kanadischen Act liegen, da können wir uns jetzt schon sicher sein. Wären wir doch mal rundfunkpolitisch, also der kanadische Sender CBC, Radio Canada, was ist denn das? Also ist das vergleichbar mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk hier in Europa? Müsste ja eigentlich dann, oder?
Ich möchte dich korrigieren, lieber Marcel. Was es denn? Handelt sich um CBC Radio Canada, du musst es leicht französisch aussprechen.
Ah, bon.
Denn als zweisprachiges Land ist es natürlich so, dass die sich das auch aufteilen, beziehungsweise auch unterschiedliche Angebote haben, die aber sehr ähnlich sind wie dem, was wir als öffentlich-rechtlichen Rundfunk kennen. Da gibt es Nachrichtenshows, dies, das, aber ich zumindest so, wie ich, man möge mich gerne korrigieren, wer sich vielleicht da besser auskennt, aber so wie ich das sehen kann, so die richtig dicken Shows zum Beispiel, wie The Voice oder Supertalent, beziehungsweise American Idol, was es in Amerika ist, weiß gar nicht, ob es das in Kanada auch gab, ja, gab es auch, glaube ich. Aber auf jeden Fall, diese dicken Shows, die gibt es bei CBC oder dem Fernsehprogramm von Radio Canada, einem Sender, der abstruserweise Radio Canada heißt, aber trotzdem auch Fernsehen macht. Das geht in Deutschland ja auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Das gibt es da nicht. Und ich glaube, da passt der ESC vielleicht ganz gut dazu, dass man mal sagt, wir haben jetzt dieses Event noch dazu bekommen und haben das in unserem Programmportfolio. Was übrigens ein bisschen anders ist, ist so die Finanzierung. Also das Programm von CBC Radio Canada wird auf jeden Fall zu größeren Teilen aus Steuermitteln finanziert. Ansonsten gibt es aber, wie du es auch gerade schon gesagt hast, durchaus Parallelen. Und das kann ich auch verstehen, dass die EBU dann sagt, ja, dann lass uns zusammenarbeiten.
Ich glaube, das ist bei RTL in Luxemburg auch nicht anders. Also die haben, meine ich, auch keine riesigen Shows.
Stimmt,
die haben halt
klar,
mal den
ja.
ESC und den Vorentscheid. Aber ansonsten ist das da auch sehr klein. Also das ist jetzt auch gar nicht mal so was Besonderes. Aber wie wollen die denn ihren Act finden, die Kanadier?
Also ganz offizielle Infos gibt es noch nicht. Aber es hat ein durchaus offizieller Mensch da doch etwas durchblicken lassen, sage ich mal. Wir haben ihn gerade schon ganz kurz gehört, Mark Carney, der Premierminister. Da war er beim Canada Day und hat das dann bekannt gegeben, dass Kanada dabei ist. Und er hat auch gesagt,
you will decide. And it's going to be a tough choice. You will decide which Canadian artist first steps onto that Eurovision stage beneath our flag.
Ja, also you will decide, ihr werdet das entscheiden. Irgendeine Art von Abstimmung wird es wohl geben. Ob es jetzt eine Vorentscheidsshow wird oder irgendwie man, weiß ich nicht, auf Instagram einmal unter einem Kommentar ein Voting aufmacht. Das ist jetzt alles noch nicht klar. Aber auf jeden Fall möchte man wohl da was zur Abstimmung bringen. Und hinter den Kulissen scheint man sich auch schon was überlegt zu haben, ne? Wenn der Premierminister das schon weiß.
Aber hast du nicht auch dieses Störgefühl, wenn da jetzt der Premierminister steht und das sagt? Also,
ja,
weil der ESC
ja.
ist doch nicht politisch, wie wir alle gelernt haben. Und jetzt steht da der Premierminister und verkündet einerseits, ja. wir machen mit und andererseits, so machen wir mit. Also,
das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Weil ich hatte das auch, dass ich mich ertappt habe dabei, dass ich sagte, ach toll, wenn sogar der Premierminister das sagt. Und es hat einfach sowas von einer Rechtfertigung, glaube ich, dass man so als ESC-Fan auch sagt, das ist wirklich eine wichtige Veranstaltung, die wir hier begleiten und von der wir Fan sind. Ich hoffe einfach, dass der Premierminister sich ab jetzt dann raushält und höchstens nochmal irgendwie klatscht oder irgendwo nett im Publikum sitzt oder sonst nichts zu sagen hat dazu, weil sonst wäre es schon ein bisschen weird.
Wir können mal ein bisschen in die ESC-Geschichte schauen. Na klar, wir denken sofort an Céline Dion, Kanadierin, die den ESC für die Schweiz gewonnen hat, aber wen gab es denn noch? Also es gab ja sicherlich noch ein paar mehr Kanadier, Kanadierinnen, die schon beim ESC waren.
Ja, da gab es durchaus ein paar Leute, die kanadische Wurzeln hatten, auch in der etwas früheren Geschichte, wo ich jetzt noch nicht so weit dabei war beim ESC für Österreich, Luxemburg, Frankreich, Menschen mit kanadischen Wurzeln, aber auch in der jüngeren Geschichte, vielleicht erinnern sich einige noch an Rijka für die Schweiz, 2016 war das, ich ehrlicherweise höchstens noch an ihr Outfit und wie sie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unbeholfen auf der Bühne stand, aber das hat mir alles insgesamt nicht so gefallen, aber sie hatte so blaues, lockiges Haar teilweise jedenfalls. Die hat auf jeden Fall kanadische Wurzeln oder auch für Griechenland. Catherine Duska, Better Love 2019, mochte ich eigentlich ganz gerne den Song, auch wenn er nicht so erfolgreich war. Oder aus Frankreich kam Lazara aus Montreal, évidemment, ne? Das hat, glaube ich, auch bei vielen Leuten in Kanada für Aufsehen gesorgt, dass sie da denn beim ESC angetreten ist. Und ich glaube, einige haben bestimmt auch beim, Outside Europe Voting, nee, Rest of the World Voting, genau, so, für sie abgestimmt. Ja, also diese Verbindung gibt's schon, aber ob das jetzt der Grund dafür war, Kanada zum ESC zu holen. Naja.
Wir haben aber noch einen Elefanten im Raum, über den wir sprechen müssen, Daniel. Denn wenn Kanada den ESC gewinnt und wir erinnern uns, Kanada ist Vollmitglied, beziehungsweise der Sender, dann soll man das auch ausrichten dürfen.
Mhm. Du findest das ja ganz normal. Ich habe tatsächlich bei der EBU ja extra nochmal nachgefragt und sie haben es mir wirklich bestätigt. Ja, dann wäre der ESC dort, wo CBC Radio Kanada den gerne haben möchte. Mhm. Und das wäre dann wahrscheinlich dort.
Und zig Delegationen von Norwegen bis Moldau und 10.000 Fans fliegen dann nach Kanada?
Ich kann es mir nicht vorstellen, Marcel. Also vielleicht baut man dann irgendeine Sponsorengeschichte zusammen. Ja, weißt du, dass das irgendwie alles dann von Air Canada präsentiert ist?
Brücken bauen über den Atlantik.
Was ich aber auch ein klasse Zeichen finde im Zeiten des Klimawandels, aber ist ein anderes Thema. Also ich kann es mir nicht vorstellen, Marcel. Das wird doch wahnsinnig teuer dann. Und vor allen Dingen, es hat auch einfach eine andere Wirkung, auch für uns Fans, die wir einfach mal sagen können, okay, super, der ESC, gut, da sind wir in Deutschland natürlich auch in einer super Lage geografisch, aber der ESC findet in einem Nachbarland vielleicht sogar statt, da können wir mit dem Zug hin oder maximal 2 Stunden fliegen und so. Das wird dann für alle teilnehmenden Länder anders werden. Island hat vielleicht noch einen leichten Vorteil, weil die ein bisschen schneller denn da sind. Ich glaube, wenn es dazu kommt, werden einige Länder sich wirklich die Karten legen müssen, ob sie dabei sein können.
Was ja sicherlich nicht im Sinne der EBU ist, deswegen also auch in diesem ganzen leichten Vergrößerungswahn, der den ESC umgibt, weiß ich nicht, ob da das letzte Wort wirklich schon gesprochen ist, aber vielleicht, das ist zumindest aktuell der Stand.
Genau, vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal einen anderen Deal oder so, oder Kanada schickt einfach immer nur schlechte Künstler und sie werden einfach nie gewinnen, dass wir das nicht wissen, aber ich will die Verschwörungstheorie nicht aufmachen, Marcel.
Nö, dafür haben wir ja noch weitere Folgen ESC Update, das ist ja gar kein Problem. Dann sage ich erstmal danke, Daniel.
Gerne.
Daniel ist weg und Thomas ist wieder da. Was hältst du denn eigentlich von dieser ganzen Kanada-Sache?
Mich elektrisiert die so ein bisschen. Also ich bin ein politischer Mensch und gucke viel Nachrichten und Kanada spielt da eine sympathische Gegenrolle zu Trump. Und ich glaube, diese weltpolitischen Veränderungen, Strukturwandel massivster Form treiben Kanada so ein bisschen nach Europa. Und die Wurzeln von Kanada liegen ja auch in Europa. Ich habe das mal nachgeschlagen. In den 70er Jahren waren 80% der Leute, die in Kanada wohnten, hatten europäische Migrationsgeschichte. Also in den 70er Jahren 80%. Ja, also die Verbindung dann zu ihrer Heimat, zum ESC, war bei den Leuten, die da wohnen, sehr groß. Mittlerweile tatsächlich, so hat sich's geändert, 80er Jahre, jetzt 2020er, sind nur noch 50% der Einwohner mit europäischen Wurzeln. So viel wurde auch nach Kanada migriert. Aber deswegen gibt es diese gefühlte Nähe zu Europa. Und ja, klar, das Verhältnis zu den USA, sich da abzugrenzen und auch wirtschaftlich enger mit Europa zusammenzuarbeiten, da werden ja gerade, können ja nicht in die EU eintreten, aber es werden tatsächlich Verträge geknüpft, ja, um den Handel zwischen der Europäischen Union und Kanada zu erleichtern. Und insofern kann man die Teilnahme Kanadas auch als Schulterschluss sehen von allen demokratischen, pluralistischen Gesellschaften. Insofern, ja, das sind alles politische Gründe, aber da sage noch jemand, der Eurovision Song Contest sei unpolitisch.
Kanada kann nicht in die EU eintreten. Warum eigentlich nicht? Bis vor kurzem konnten sie auch nicht in die EBU eintreten, aber dann ändert man eben einfach ein paar Regeln und dann geht das. Wenn ich jetzt mal an unsere Episode am Anfang dieser Folge denke, siehst du dich denn schon 2028 mit dem Ahorn-Toast in Toronto? Mit ja, Ahorn-Sirup-Toast. So.
Ja, das wäre ja der Wahnsinn, wenn da 36 europäische Nationen über den Atlantik fliegen müssten. Kanada wird schon nicht gewinnen. Ja, also das ist so. Es gibt ja Leute, die sehen skeptisch. Und Kanada und Australien haben halt im Televoting europaweit Akzeptanzprobleme. Ja, selbst wenn sie die Jury gewinnen, selbst wenn sie Justin Bieber schicken oder einen ihrer größten Stars. Unwahrscheinlich, dass sie gewinnen.
Am 8. Juli ist Bonnie Tyler gestorben. Ihr kennt alle mindestens mal ein paar Songs von ihr. Sie hatte viele Hits, die auch deutlich bekannter waren als der Titel, mit dem sie dann 2013 beim ESC angetreten ist. Und natürlich hören wir die alle jetzt auch im Nachruf von Gabi Biesinger aus dem ARD-Studio London.
Diese Reibeisenstimme hat Generationen von Disco-Fans durch die 70er und 80er Jahre begleitet. Sie gehört Gaynor Hopkins, geboren im walisischen Swansea und weltweit bekannt als Bonnie Tyler. Ihr Markenzeichen, die raue Stimme, hatte sie erst mit Mitte 20 bekommen nach einer Operation an den Stimmbändern.
Total
dass sie bis ins hohe Alter auf Bühnen in der ganzen Welt stehen würde, gerne auch in Deutschland. Das hätte sie sich als junge Frau nie vorstellen können, erzählte sie im Interview mit der BBC, obwohl sie in einer musikalischen Familie aufwuchs. Ihre Mutter war Opernfan, Bruder, Schwester, alle haben gesungen, es war immer Musik im Haus.
I was brought up in a musical family. My mother was a wonderful singer. My brother is a singer, my sister is a singer. There was always music on scene.
It's a heartache. Nothing but a heartache.
Für Bonnie Tyler ist schon als Teenager klar, ich will auf die Bühne und ich will singen. Die erste Bühne ist das Bett in ihrem Zimmer, das erste Mikro, ihre Haarbürste, so erzählte sie es später. Dann ging es zügig weiter mit einem Nachwuchswettbewerb und schließlich mit einer eigenen Band. Ich habe 7 Jahre lang in Clubs gesungen und nie eine Aufnahme zu einem Plattenverlag geschickt. Aber dann hat mich ein Talentsucher aus London gehört und ins Studio geholt. Dort habe ich Demos aufgenommen. Eins davon war Lost in France. So ging es los mit meiner Karriere.
Recording career started.
I was lost in France, in the fields the birds were singing.
Auf den frühen Erfolg folgen Durststrecken und nach Ausflügen in die Country-Szene schließlich die Rückkehr in die Rockmusik, zeitweise übrigens mit Dieter Bohlen als Produzent. 2013 schickte die BBC sie als Vertreterin für das Vereinigte Königreich zum Eurovision Song Contest nach Malmö.
And the lady hoping to turn things around for the UK, Bonnie Tyler.
Mit dem Song Believe in Me sollte die Sängerin mit der blonden Mähne die Pechsträhne der Briten beim ESC beenden. Aber es reichte doch auch wieder nur für den 19. Platz. 2021, kurz vor ihrem 70. Geburtstag und mitten in der Pandemie, erschien ihr letztes und 18. Studioalbum The Best Is Yet To Come, das von den Kritikern gelobt wurde.
The best is yet to come. We got the bad days on the road.
It's exciting.
Aufregend. Ich hatte das nicht mehr seit Total Eclipse in den 80ern. Aber die Songs sind so energiegeladen und rockig, dass es auch klingt wie die 80er.
So energetic and rocky, that it's like the 80s, you know.
Privat hatte Bonnie Tyler schon 1973 ihr Glück gefunden. Seit über 50 Jahren war sie mit ihrem Mann Robert verheiratet. Sie lebten zuletzt in Portugal in einem Haus an der Algarve. Dort war Tyler Anfang Mai zu einer Notoperation am Darm ins Krankenhaus gekommen, von der sie sich nicht mehr erholte. In Erinnerung bleiben werden ihre Hits wie dieser.
Thomas, wie hat denn die Musik von Bonnie Tyler dein Leben so begleitet?
Also Holding Out for a Hero und Total Eclipse of a Heart waren natürlich Mega-Hits und an denen kam man gar nicht vorbei. Nach denen habe ich auch schon ganz, ganz oft getanzt mit Turnaround und so. Ja, da habe ich auch schon einige Drag-Performances gesehen, die das imitiert haben. Ja, aber es ist halt also auch sehr rockig, natürlich. Und wenn etwas über meinen Musikgeschmack bekannt ist, dass ich Rock nicht so mag, deswegen war Bonnie Tyler auch nie meine favorisierte Künstlerin, auch schon gar nicht mehr, als sie dann auch noch mit, so viel mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet hat. Und genau, aber auf jeden Fall eine tolle Popkarriere.
Aber sie ist ja auch mit einem eher seichten Song bekannt geworden, also Lost in France zum Beispiel damals. Vielleicht ist das ja dann eher deins gewesen und auch ihr ESC-Song war ja in diesem balladigen Gewässer. Also wäre vielleicht nicht so eine Art rockiger Song wie so ein Holding Out for a Hero damals in Malmö besser gewesen?
Ja, ich glaube, sie hat nicht von dieser Phase im Vereinigten Königreich profitiert, wo man dann gedacht hat, wir schicken einfach unsere ehemaligen Stars dahin. Engelbert war ja auch noch da. Da ist sie so ein bisschen verheizt worden, weil sie künstlerisch gar nicht mehr so stark war. Also das hat man schon gehört, ihre Stimme hatte nicht mehr die Kraft. Deswegen hat man ihr auch so einen softeren Song geschrieben. Ihre Bewegung, sie wirkte halt wirklich wie eine alte Frau. Und wer waren die ältesten ESC-Gewinner? Das waren, glaube ich, die Olsen Brothers oder so, ne?
Mhm. Aber ich glaub, Dave Benton ist es, glaube ich.
Ja, aber ja, kann auch Dave Benton. Ja. Also dass über 40-Jährige da gewinnen, ist schon die riesige Ausnahme. Gerade in den letzten 30, 40 Jahren waren es immer, also Nicole und so 18-Jährige, 19-Jährige, Lena. Und immer sehr jung, weil der Pop, die Popmusik halt auch Träume verkauft, und das kann man besser verkaufen, wenn das halt junge und knackige Künstler sind. Und wenn die reifer sind, dann müssen die halt abliefern. Und da war sie nicht gut beraten, weder von dem Song und auch von ihrer Teilnahme überhaupt da mitzumachen.
Aber manchmal, wenn so ältere Stars da antreten, wie zum Beispiel dieses Jahr Boy George, werden die ja gerne mal belächelt. Hast du das Gefühl, Bonnie Tyler wurde damals belächelt?
Ja, weil im Video ist halt sehr viel Weichzeichner verwendet worden, um zu vertuschen, dass sie halt Falten hat.
Ja, sie hat mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet.
Ja, ja, und darüber, ja, sie hat sich nicht der Lächerlichkeit preisgegeben, aber sie wurde nicht so auf Augenhöhe behandelt, wie sie auf Augenhöhe behandelt worden wäre, wenn sie für UK in den 80er Jahren angetreten wäre.
Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Hier ist ihr ESC-Titel aus dem Jahr 2013, Believe in Me.
From up above, and you laugh at the thought of putting your faith in stuff like love. You never see the rainbow, you just curse the rain. You say you wanna believe, but it's just not worth the pain today. But that's all fine if that's how you. But if you're feeling alone and afraid, then you can't breathe. Believe in me, yeah. Believe in me, yeah. Believe in the way I look at you. Of the days of your life go crawling by. Well, that's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in the way I look at you.
Ich habe auch erst überlegt, ob ich unsere Kategorie 3 Minutes Bye Bye für Bonnie Tyler öffne, aber ich finde, sie ist schon mehr als das. Aber dafür habe ich jetzt was anderes Schönes gefunden.
ESC Update. 3 Minutes Bye Bye.
Songs, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und letztes Mal hatten wir hier schon einen Song aus Griechenland und das ist wirklich Zufall. Aber auch heute geht es wieder dorthin, damit es zum Thema passt, aber eben mit einer in Kanada geborenen Sängerin, über die Daniel ja vorhin auch schon gesprochen hat. Die ist 2019 für Griechenland angetreten. Katrin Duska mit Better Love. Ein Song, der erschreckenderweise nur 21. wurde. Hast du ihn noch im Ohr?
Ja, erschreckenderweise. Ja, also ich... Natürlich kennt man den Song von einer bis dato eigentlich unbekannten Künstlerin nur von der Studioversion. Die fand ich ganz okay. Und ich habe noch nie so einen großen Unterschied im negativen Sinne zwischen der Studioversion und der Live-Version gehört. Das war ja so komisch quakig. Also jetzt wo ich es hier von dir höre, dass sie ins Finale gekommen ist, ich hätte sogar geglaubt, sie hat sich gar nicht fürs Finale qualifiziert, weil der Ja, und der ist bei mir abgeheftet unter unerfolgreiche griechische Titel und da gibt es ja gar nicht so fürchterlich viele.
Man kann ihre Stimme als quakig bezeichnen, ich würde sie als wiedererkennbar bezeichnen und für mich klingt der Titel halt auch wie der Soundtrack zu so einer Serie, also ich finde den richtig schön. Die Inszenierung habe ich mir dann aber auch nochmal angeguckt und die war vielleicht ein bisschen viel rhythmische Sportgymnastik?
Ja, die wollten irgendwie künstlerisch sein, ne? Mit ein bisschen Sport, aber... Ich habe ja mal immer, ich denke doch manchmal mal darüber nach, dass ich vor ein paar Folgen immer vor der Klammer gesprochen habe. Ja, also eine Grundvoraussetzung ist halt, dass das stimmlich klappt. Und das war gesanglich, stimmlich eine Zumutung. Also das ist die Performance am Ende total egal.
Also es gab so Reifen, es gab einen Gymnastikball. Eine Tänzerin hat einen Gymnastikball geholt und dann hat sie den einfach ins Publikum geschmissen. Also es gab auch damals schon Gymnastikbälle beim ESC vor Serving Kant. Das war meine Aha-Erkenntnis, als ich das nochmal gelesen habe. Ich finde Platz 21 trotzdem zu schlecht, du offenbar zu gut. Haben wir das auch abgehakt. Mhm. Macht euch euer eigenes Bild gleich von diesem Titel. Erstmal danke dir, Thomas, für heute. Danke auch euch fürs Zuhören. Das war's mit ESC Update für jetzt. Wir hören uns noch diesen Monat wieder, und zwar am 29. August. Wünschen euch ein paar schöne Wochen und sagen bis bald. Tschüss.
Ja, genießt den letzten langen Sommermonat und ich wünsche euch auch viel Spaß im August und wir hören uns am 29. Before the mess, make me feel ageless. No pain, no gain. Teach me carelessness and I'm about to see all that's made up. And everything they want from us, no pain, no gain. Once bitten, make way and I can't hide it. I won't fight this yearning feeling inside. Gotta get better love, better love. Lost enough, go on, hold on for dear